Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Hallo und herzlich willkommen im Steirer Stimmen Podcast. Ich bin Lisa Gangelbauer und ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast. Autor, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Josef Haader. Herr Haader, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, grüß Gott.
Grüß Sie. Sie schauen gerade in mein bisschen müdes, aber doch sehr erheitertes Gesicht. Gestern war nämlich die Graz-Premiere von Ihrem neuen Kabarettprogramm, Haader on Ice.
Sie schauen in ein noch müderes Gesicht, glaube ich. Sie haben es schwieriger wie ich.
Ja, Sie haben ja gestern Abend sehr viel auf der Bühne zu trinken gehabt.
Ja, ich habe ein Bühnengetränk. Genau.
Was trinken Sie da?
Also offiziell im Programm wird behauptet, dass es ein alkoholisches Getränk wäre, nämlich ein Rum. Aber in Wirklichkeit, das ist heute nicht einmal durch, wenn ich das trinke. Nein, es ist was, was eine schöne Farbe macht und so ausschaut.
Sehr geheimnisvoll.
Ja. Wir haben alle Sachen durchgetestet und haben dann endlich was gefunden. Geheime Rezeptur. Ja. Mhm. Enthält kein Alkohol, keine Kalorien, kein Zucker, nichts.
Wahnsinn, ein
Schmeckt
Zaubermittel.
Schmeckt auch gut. Ja.
Verstehe.
Ich kann schon sagen, es ist Rooibos-Tee.
Ah, ja, voll lecker. Damit halten wir einen Abend schon durch.
Ich bin so blöd, sagt man jetzt Rooibos oder Rooibos?
Ich sage Rooibos, aber ja. Ich habe nie nachgeschlagen.
Ja, ich muss das einmal machen. Mhm. Ich habe es aber noch nie in einem Interview verraten, dadurch habe ich mich nie damit auseinandergesetzt, wie man es ausspricht.
Ja, wir können das Wörterbuch noch konsultieren. gestern war ja die Graz-Premiere von Ihrem neuen Kabarettprogramm. Dort hat es am Ende einen langen und gebührenden Applaus gegeben. Wie ist es Ihnen gegangen?
Ob ich zufrieden war? Mhm. Ja, schon. Also das war Feum in Graz, ist einfach einer der wirklich besten Bühnen, weil relativ viel Leute sehr kompakt da sitzen. Keiner ist weit von der Bühne weg. Und die Tonanlage ist luxuriös für einen Kabarettisten, weil es ja in Wirklichkeit für große Musikkonzerte ausgelegt ist. Also es ist einfach eine sehr, sehr feine Bühne.
Mhm. Ja. Sie haben die bisherigen Vorstellungen ja alle in Wien gespielt. Ist das steirische, das Grazer Kabarettpublikum ein anderes als das in der Bundeshauptstadt?
Das kommt immer drauf an. Also eigentlich ist gar nicht so der Unterschied regional, sondern eher in welcher Ort von Raum ist man. Auf einer Uni ist irgendwie eine andere Stimmung als in einem Theater, als in sowas wie einem Raum wie dem Orpheum oder dem Stadtsaal in Wien, das so für Kabarett ausgelegt ist. Also das hat einen größeren Einfluss, als ob man in Graz oder Wien ist.
Mhm. Mhm. Ganz zu Beginn vom Programm oder von der gestrigen Aufführung sprechen Sie ja davon, dass es Ihr letztes Kabarett sein sollte. Ich hoffe ehrlich, dass das ein Scherz ist, dass das quasi zur Bühnenfigur gehört, dass die das sagt.
Ja, an sich stimmt. Es gehört zur Bühnenfigur. Jemand denkt, wie kann ich mir am Anfang gleich mal so wichtig machen, dass jeder hinhört. Und wenn man denkt, wenn ich anfange, guten Abend, das ist mein letztes Programm, dann sind alle gleich mal ganz aufmerksam, da brauchst du sonst nichts mehr machen. Aber wissen tut man es ja nie. Ich hoffe nicht.
Hat gut funktioniert, hätte ich gemeint.
Ja.
Hat bei mir an einer anderen Stelle funktioniert, an der Stelle, wo der Protagonist auf der Bühne davon berichtet, dass er in der Schulzeit aufgezeigt hat und über kastrierte Hefte gesprochen hat.
Ja. Mhm. Weil?
Bitte, wollen Sie es selber kurz erklären?
Nein, weil Sie es, ich wollte fragen, warum Sie so aufmerksam waren an der Stelle.
Ich bin einfach interessiert an so wortsprachlichen Verwendungen, die einen überraschen.
Ah, ja.
Und also, Sie haben von kastrierten Heften gesprochen. Warum, Herr Haader?
Das ist ja echt eine wahre Geschichte.
Ja?
Ich war wirklich in der Volksschule als Kind. Und ich wollte mir irgendwie wichtig machen und ich habe halt gewusst, im Rechenheft sind so Kasterl, ne? Und keine Linien. Und dann habe ich aufgezeigt und habe so in der zweiten Klasse, glaube ich, und habe gefragt, ob wir fürs Rechnen kastrierte Hefte brauchen. Und das war doch schon in der zweiten Klasse so, dass alle Schüler gelacht haben, weil sie doch gewusst haben, war ist ja eine Landgegend, wo jetzt Kastrieren was ist, was so im alltäglichen Gebrauch vielleicht stärker schon ist, wenn man am Bauernhof lebt. Und das haben doch viel gewusst, viele Mitschülerinnen und Mitschüler, was das heißt, und haben sehr laut gelacht über mich. Ja. Und wie gesagt, ich finde auch heutzutage sprachlich noch immer nicht, warum das kariert hast, weiß ich nicht, weil es eben keine Karos sind, sondern eigentlich auch Kasteln.
Genau. Ja. Ja, Sie haben es mir gerade schon beantwortet. Ich wollte Sie fragen, hat das autobiografische Züge? Und ich wollte Sie fragen, inwiefern Sie mit der deutschen Sprache, wo Sie finden, dass, wo Sie vielleicht unzufrieden sind mit den Möglichkeiten von der deutschen Sprache, gibt es da was?
Also bei mir in meinem Beruf als Kabarettist bin ich eigentlich ganz zufrieden, deswegen, weil ich Dialekt reden kann und weil ich den Eindruck habe, dass man im Dialekt viel weniger Silben braucht als im Hochdeutschen und kann Dinge dadurch viel schneller manchmal auf den Punkt bringen und kann, wenn man was Hartes sagt, das doch mit einer relativ weichen Sprache quasi tun. Insofern bin ich eigentlich als Kabarettist mit der Sprache, die ich habe, sehr zufrieden. Und das Hochdeutsche ist halt was, ich habe noch nie einen Roman geschrieben und so oder ein Theaterstück auf Hochdeutsch, das habe ich noch nie gemacht. Vielleicht wäre ich dann nicht so ganz zufrieden, weil ich finde, das Hochdeutsche braucht halt immer verflixt viele Silben, um wohin zu kommen.
Verstehe, danke. Bleiben wir bei der Sprache. Der Titel Ihres Kabarettprogramms heißt Harder on Ice. Reiht sich ja ganz schön ein in die vorigen Titel. Das On Ice, ist das dem vielen Whisky geschuldet? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie sich im Programm vielleicht auf dünnen Eis bewegen würden? Oder wie kommt es dazu?
Das Ziel ist eigentlich, dass man so verschiedene Assoziationen haben kann und dass nichts ganz Eindeutiges ist, weil ich finde immer Titeln so, die so ganz genau ein bisschen wie die Überschrift von einem Aufsatz, die ganz genau so erzählen wollen, was im Programm vorkommt. Das finde ich ein bisschen öd und ich bemühe mich eigentlich mit jedem Titel, dass der so ein bisschen ein kleines Fragezeichen auch hat, wo man sich denkt, in welche Richtung geht das jetzt genau. Und irgendwann ist mir das eingefallen mit On Ice und ich habe mir gedacht, ja, das lässt Assoziationen in alle Richtungen zu, das nimmst.
So habt ihr die Steiermark noch nie gehört. In Steirerstimmen. So wie es sich gehört, jede Woche neu. Überall, wo es Podcasts gibt und auf meinbezirk.at/Steirerstimmen. Wir hören uns!
Ihr neues Kabarettprogramm hat jetzt 17 Jahre lang auf sich warten lassen und ist von den Themen her aber doch sehr aktuell. Es geht um Corona, es geht um Verschwörungstheorien, habe ich rausgehört, eine vielleicht toxische Männlichkeit, Ausflüchte in die Sucht, der Klimawandel, also doch viele recht aktuelle Themen. Der Titel ist auch Englisch. Ist das Programm, also wie entsteht denn so ein Kabarettprogramm und ist der Schluss richtig, dass das Kabarettprogramm dann vor allem in den Corona-Monaten entstanden ist?
Die Absicht, die man hat, wenn man so Söldnerprogramm macht, ja, ist eigentlich, dass man so richtig den Zeitgeist richtig erwischt, dass man die Zeit so richtig aufspießt. Ja. Und jetzt leben wir ja seit ein paar Jahren in einer Zeit, wo alles ein bisschen verrückter ist. Und die Idee für das Programm ist eigentlich nicht gekommen in der Corona-Zeit, sondern schon 2-3 Jahre vorher, wie so eigentlich viele Dinge ja schon da waren, die durch Corona nur verstärkt worden sind. Also es hat damals diesen wahnsinnigen amerikanischen Präsidenten geben, wo du nicht gewusst hast, was einem am nächsten Tag wieder einfällt. Also vollkommen irrational. Es hat gegeben diese Brüchigkeit in der Gesellschaft, dass die Leute immer mehr gegeneinander sind. Das hat es ja damals auch schon gegeben. Wenn man so will, dieses Thema des alten weißen Mannes, der da irgendwie in seiner letzten Glorie da noch irgendwie streut, bevor er eh verschwinden wird. Das hat sich alles gegeben. Und da habe ich eigentlich die Idee gehabt. Ich habe mir gedacht, das ist so eine neue Zeit mit so viel Unsicherheit, mit so viel Irrationalität, mit so viel mit so vielen Dingen, die an eher erinnern an frühere Zeiten, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was man selber erlebt hat. Also ich bin halt genau diese Generation, die aufgewachsen ist in dieser Sicherheit der 70er Jahre und der 80er Jahre teilweise noch, dass das halbwegs allen irgendwie gut gehen soll, dass geschaut wird drauf, dass Leute, die einen Beruf haben, mit diesem Beruf auch halbwegs eine Familie ernähren können, dass sozial, dass keiner total wegfällt und auf der Strecke bleibt. Und so bin ich aufgewachsen. Und auch mit diesem Versprechen, dass den Kindern einmal besser gehen wird wie den Eltern und dass jeder, wenn er sich anstrengt, auch wirklich Bildungsmöglichkeiten hat. Ich bin ein Bauernkind, ich habe trotzdem studieren können und so. Mit dieser Gewissheit bin ich so groß geworden. Und darum ist, glaube ich, gerade für unsere Generation ein großer Schock, dass das jetzt langsam wieder ganz anders ist und dass diese neue Zeit, so wie sie ist, so irrational und so mit dieser, dass es wieder eine neue Armut gibt, dass es ganz, ganz Reiche gibt, so wahnsinnig Reiche, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das wirkt auf mich ein bisschen wie eigentlich eine vergangene Zeit. Ja, also Krieg ist plötzlich wieder ein Mittel, ein legales, wo der Politiker sagt, so weiß ich nicht, so wie der Putin, ich marschiere einfach wo ein. Egal, ich meine, ich würde es nicht beurteilen, wie sehr dort unter Umständen auch russisch sprechende Menschen sind, die ein bisschen kulturell jetzt sich nicht entfalten haben können, aber dass man einfach wieder sagt, ich marschiere wo ein. Das hat es vorher in Europa nicht gegeben. Was vielleicht auch nicht stimmt, weil es hat den Jugoslawienkrieg gegeben. Aber so bis Ende der 80er Jahre war alles nur so sicher. Mhm. Und ich wollte einfach ein Programm machen über diese neue verrückte Zeit. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich möchte keine moralische Position einnehmen. Das ist fad. Also ein Kabarettist, der auf der Bühne steht und sagt, der Trump ist ein bisschen ein Trottel und unsere Politiker sind verlogen und so. Das ist irgendwie, das weiß eh jeder. Das ist irgendwie ein bisschen fad, ne? Sondern ich wollte eigentlich, haben wir gedacht, wenn du so das Programm da bocken willst, dann musst du wen spielen, der alle diese irrationalen Sachen und eigentlich alle Unarten dieser Zeit in sich selber verkörpert. Das war so ein bisschen die Absicht.
Ja. Ich empfinde Ihren Protagonisten auf der Bühne ja irgendwo so ein bisschen als einen reichen Egoisten gewissermaßen.
Ja.
Und Sie haben ja schon einige genannt, aber wer hat Sie denn da, gibt's abgesehen von den genannten, nur Personen, die Sie da besonders inspiriert haben, sei es jetzt, wenn man eben zum Beispiel in die Weltpolitik schaut oder vielleicht auch in Österreich sie umschaut?
Nein, es ist, glaube ich, so generell die Tendenz, die man ja nicht jetzt bei einzelnen Personen gespürt, sondern generell in der Gesellschaft, dass der absaunen kann, der mit ein paar Computerklicks viel Geld verdienen kann, weil er sich halt gerade auskennt mit Aktien oder so, dass sich der halt keine Gedanken macht, was das heißt für die Gesellschaft, dass 40 Stunden Arbeit in einem sozialen Bereich zum Beispiel nichts dagegen wert sind, wenn wer in der Wirtschaft drei gute Kontakte hat und super schlau ist und kann in ein paar Stunden so viel Geld verdienen. Was das mit einer Gesellschaft macht, weil das zerstört ja jeden Zusammenhalt. Mhm. Wenn gerade die Sachen, die für uns gesellschaftlich wichtig sind, weiß ich nicht, Bildung, Kindergärten, Schulen, Altersheime, alles das, was in Zusammenhang stärkt, diese Arbeit wird immer schlecht bezahlt, ist schlecht angesehen, das zerreißt der Gesellschaft irgendwann. Ne? Und da brauche ich jetzt nicht einzelne Vorbilder, Negativvorbilder auch. Es ist einfach so grundsätzlich, wie einerseits die Reicheren sind nichts mehr scheißen, die Ärmeren verzweifelter werden und immer wenn Leute verzweifelter werden, das weiß man eigentlich aus der Geschichte und aus der Zwischenkriegszeit, dann gibt es plötzlich radikale Bewegungen. Ja, das ist alles nichts Neues. Das war genauso in die 30er Jahre. Und so ist es halt jetzt auch wieder ein bisschen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich mir gedacht habe, es ist alles in Bewegung und da ist spannend, Satiriker zu sein.
Hm. Ja, Sie sprechen ja in einem Interview das so aus, dass Sie sagen, es bricht gefühlt gerade ein neues Zeitalter an und so die Nachkriegszeit spürt man, ist gerade jetzt definitiv zu Ende irgendwo.
Und es gibt die Vermutung, dass wenn eine Nachkriegszeit aus ist, dass dann eine Vorkriegszeit beginnt. Zumindest ist in der Geschichte normal so.
Herr Harder, schlechter Wortwitz, womit hadern Sie jetzt gerade am meisten, wenn Sie sich umschauen?
Also hadern in dem Sinn, dass man wirklich ein bisschen herummotschert, das sind eher private Sachen. Ich bin niemand, der an der Politik verzweifelt oder sagt, die Politiker sind so schlecht. Oder das sind alles gesellschaftliche Probleme, mit denen da reagiert man einfach als Bürger und sagt, das finde ich falsch, da engagiere ich mich dafür, da engagiere ich mich dagegen. Ich bin da absolut nicht einer, ich bin kein so ein Motschgarer. Ja. Ich habe zum Beispiel Politiker und Politikerinnen, die anständige Arbeit machen, haben meinen vollsten Respekt, weil ich finde, es gibt keinen schwierigeren Beruf. Weil das Hauptproblem, finde ich, auch, ist, dass immer alles in einen Topf gehauen wird. Also es gibt Politiker, die sehr populistisch sind, die sehr viel Schmäh führen. Und es gibt Politiker, die anständig ihren Job machen. Und mein Eindruck ist, dass da teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt kein Unterschied besteht. Es werden alle runtergemacht. Das ist auch nicht richtig. Weil man soll überall, in jedem Beruf, bei den Kabarettisten, bei den Politikern, bei den Bäckern, bei den Mechanikern, es gibt immer gute und schlechte. Das ist so.
Starker Themenschwenk, wir müssen jetzt dann auch schon
ja, das Ende ist, denken. Genau. Macht ja nichts. Manchmal gibt es scharfe Kurven.
Als Grazer Lokalredakteurin muss ich Sie jetzt natürlich auch fragen, Ihre Verbindungen zu Graz, zur Stadt, zur Steiermark, vielleicht das Gesamte, weil wir doch auch steirischer Podcast sind. Was verbinden Sie damit?
Ich bin sehr früh schon in die Bundesländer gekommen, weil ich einfach Kabarett gespielt habe. Ich war dann wochenlang im Theatercafé in Graz. Ich bin herumgefahren mit dem Zug damals nur von Stadt zu Stadt, ja, in der Obersteiermark, in der Südsteiermark, in Straden beim Festival.
War das Kabarettarchiv?
Genau. Damals noch nicht, aber es hat damals schon dieses Kabarettfestival gegeben in Straden. Ich war in der Obersteiermark, in Kapfenberg, dort überall gespielt oben, Leobenbruck. Und ich bin eigentlich fast überall hingekommen. Und irgendwie hat mir das auch Spaß gemacht. Ich war so Mitte 20 und habe das alles gern kennengelernt. Und man hat dann so gewisse Lieblingsstädte, wo man sagt, da hält man es gut eine Woche aus. Und da ist Graz immer schon vorne dabei gewesen. Das würde ich auch in Linz so sagen und in Innsbruck. Also Graz ist halt kulturell die Stadt außerhalb Wiens, wo sie am meisten riert. Da hat es immer eine eigene Kabarettszene gegeben. Ich habe früh Kollegen kennengelernt, wie in Leo Lukas. Und wir haben auch miteinander Sachen gemacht. Und das ist halt von vornherein eine lebendige Kabarettszene gewesen in der Steiermark. Und deswegen fahre ich gern herum. Und es wäre nichts so schlimm für mich, wie wenn ich mein Programm mit allen Terminen, die ich jetzt so habe, wenn ich die in einem Theater in Wien spielen müsste, die ganze Zeit. Das war sehr bequem, war super bequem, du musst es nicht umeinander fahren, brauchst nicht im Hotel schlafen, es war eigentlich super. Aber irgendwann war ich so ein Musical-Darsteller, der jeden Tag dasselbe macht. Und das Komische ist, dadurch, dass ich wo zu Gast bin, dadurch, dass ich jetzt von Wern komme und sage, ich freue mich schon auf so eine Firma, weil das ist ein super Raum, ich kenne die Techniker, ich gehe nachher in das Wirtshaus, dass das so wie ein Besuch ist, auch bei Freunden. Nimm ich eine große Motivation und auch Lust, am Abend den Abend zu einem speziellen, die Vorstellung zu einer speziellen zu machen. Ja. Und dann gibt es noch das Phänomen, dass schon der Süden und der Süden einfach ein bisschen fetziger ist vom Publikum her.
Ja, ja. Kenne ich. Ich bin ja auch Oberösterreicherin, also ich verstehe den Nord-Süd-Unterschied, ja.
Ist schon so, gell?
Ja, ja, voll.
Ja, ja.
Genau, ja. Ja, Zukunftsausblick. Ich meine, es ist ja jetzt gerade alles schon wieder ausverkauft, was man sich in Graz jetzt in den nächsten Wochen anschauen könnte. Wie lange wird denn Harder on Ice zu hören, zu sehen sein?
Das weiß ich nicht genau, aber ich spüre nicht so eine Tour, sondern ich spüre mal zwei Monate, dann mache ich eine Pause, weil ich was anderes mache und spüre wieder. Ich denke mir, es wird nicht so lange dauern bis zu einem neuen Programm, sonst muss ich nichts mehr mit dem Rollator auf die Bühne gehen, aber ich spüre es schon länger.
Mhm. Ja. Und gibt es sonst noch irgendwelche zukünftigen Projekte, vielleicht auch filmisch?
Ja, nächstes Jahr gibt es ein Filmprojekt. Das ist aber nur sehr vage, weil es einfach noch nicht so richtig ganz genau steht. Das dauert aber auch dann wieder ein Jahr, bis es ins Kino kommt. Und das wäre wieder ein eigenes Projekt mit Regie und so.
Ist thematisch ja, glaube ich, angelehnt, so ein bisschen mit Landleben oder so?
Ja, ja, ich spiele am Land. Niederösterreichische Landgeschichte.
Also entwickelt sie ein bisschen aus dem Kabarettprogramm oder ähnliche Parallelen sind zum
Thema? Es geht eher darum, dass ich mir gedacht habe, nachdem ich jetzt einen Film in der Stadt gemacht habe mit Wilde Maus, habe ich mir gedacht, eigentlich kommst du ja vom Land und du kennst, und ich bin ja immer noch in Kontakt, ich habe ja Verwandte dort und auch noch Freunde dort. Das heißt, ich habe plötzlich so Lust gehabt, einmal diesen Bereich, wo ich mich ja auch irgendwie ganz gut auskenne, nämlich das Land, wie das so ist, einmal zum Thema zu machen. Das Land ist spannend, weil am Land bist du nie so in einer Blase wie in der Stadt, wo du nur deine Bekannten triffst, in deinem Bezirk, den du dir ausgesucht hast, sondern am Land lebst du mit viel Leuten, vielleicht in einem kleinen Ort zusammen, wo du einen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft hast und trotzdem kennst alle und musst mit alle irgendwie klarkommen. Am Land gibt es aber auch Außenseiter, die ganz schier behandelt werden, das wollen wir nicht vergessen. Also das Land ist einfach ein spannendes soziale Gefüge. Und da habe ich dann Lust gekriegt, einmal eine Geschichte dort zu erzählen.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Harder. Dankeschön fürs Kommen
Sehr
und fürs
gern.
Zeitnehmen. Danke Ihnen.
Dankeschön.